Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Seit dem 30. April 2021 ist die Schonzeit für Unternehmen mit Blick auf die Verpflichtung zur Erstellung eines Insolvenzantrages vorbei. Dennoch haben sich die Folgen der Pandemie noch nicht in der Insolvenz- und Restrukturierungslandschaft bemerkbar gemacht. Insbesondere Staruk-basierte Restrukturierungen sind noch immer rar gesät. Neben den Pandemiefolgen besteht in einzelnen Branchen jedoch aufgrund eines Strukturwandels erheblicher Anpassungs- und damit auch Restrukturierungsbedarf. Eine Branche, die hier besonders im Fokus steht, ist bereits seit geraumer Zeit der Automobilsektor. In welcher Hinsicht in diesem Bereich das Staruk-Verfahren Hilfestellung bietet und welche Besonderheiten für Restrukturierungen im Automobilsektor gelten, wollen wir natürlich wie immer neben weiteren Fragen mit unserem heutigen Gast, der Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Menold Bezler, Frau Rechtsanwältin Dr. Jasmin Urlaub, besprechen. Liebe Jasmin, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Vielen Dank. Ich freue mich.
Ja, Jasmin, du hast dein Jurastudium in Tübingen absolviert und anschließend als wissenschaftliche Assistentin am Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Freiburg gearbeitet. Du bist Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart und Lehrbeauftragte an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen im Fachbereich Unternehmensrestrukturierung und Insolvenzmanagement. Die Wirtschaftswoche führt dich als Top-Anwältin für Restrukturierung. Und du bist eine ausgewiesene Expertin im Bereich Restrukturierung von Unternehmen, insbesondere im Automobilsektor. Zuletzt hast du das erste erfolgreich abgeschlossene Staruk-Verfahren in Baden-Württemberg begleitet, welches dem Unternehmen MGG eine neue Perspektive im Zusammenhang mit der Insolvenz der Eisele Pneumatics eröffnet hat. Du bist Vorstandsmitglied der Distressed Ladies Women in Restructuring e.V., inzwischen die zentrale Plattform für in den Bereichen Insolvenz und Restrukturierung tätige Frauen. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich 4 Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Seit 11 Jahren.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Mich fasziniert die Vielseitigkeit und ich sag mal das Retten von Unternehmen. Wir sind ja quasi Feuerwehr, Notarzt und Fachärztin für Krisenunternehmen.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Den Mitaufbau unseres tollen Teams und natürlich freut man sich über jedes erfolgreiche Restrukturierungsmandat, was die Mandantschaft mit einem Dankeschön kommentiert.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Keine.
Jasmin, die Corona-bedingte Unterbrechung von Lieferketten und die fortschreitende Transformation hin zur Elektromobilität haben die Hersteller, also die OEMs, aber auch die Zulieferer vor erhebliche Probleme gestellt. Haben die Hersteller die Krise zum Teil genutzt, um den ohnehin schon enormen Druck auf die Zulieferer zu erhöhen und damit letztlich auch den Restrukturierungsbedarf in der Branche beschleunigt?
Nein, das glaube ich nicht, dass man hier eine krasse Beschleunigung erfahren musste. Die Transformationsprozesse laufen ja jetzt schon seit Jahren und die OEMs haben sich ihren Zeitablauf, glaube ich, schon sehr frühzeitig festgelegt, mit den Lieferanten angefangen, Gespräche zu führen und genau sondiert, inwieweit sie mit ihren Zulieferern auch sprechen müssen, wo Anpassungsbedarfe für die Zukunft bestehen, wo zukünftig die Lieferanten auch in Umstellungen im Hinblick auf ihre Produktionsprozesse einsteigen müssen. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass es dort eine starke Beschleunigung durch Corona erfahren hat.
Das heißt, du siehst den Restrukturierungsbedarf gar nicht so sehr erhöht durch die Corona-Pandemie, sondern du sagst, der Restrukturierungsbedarf war schon vorher da und setzt sich jetzt im Prinzip mit neuen Mitteln, die wir jetzt ja haben, seit 1.1. fort. Richtig?
So sehe ich das, ja.
Welche Erfahrungen hast du denn schon bereits mit Staruk-Verfahren gemacht? Wir haben ja in der Anmoderation eben schon darauf hingewiesen, MGG ist ja das erste in Baden-Württemberg abgeschlossene Staruk-Verfahren, von dir maßgeblich mitbegleitet.
Ja, wir haben jetzt glücklicherweise einen dieser ersten Fälle erfolgreich abschließen können. Und wie eingangs schon erwähnt habe, der Fall ergab sich hier im Zusammenhang mit der Insolvenz der Islip Pneumatics, also in einer Unternehmensgruppe. Diese Gesellschaft, die wir begleitet haben, die MGG, eine neben der Lohnfertigung Besitzgesellschaft war, führten so erhebliche Mietausfälle zu der wirtschaftlichen Schieflage der MGG. Und in dem Fall war es insofern interessant, als dass eigentlich die Bank darauf hingewirkt hat, dass bei der Besitzgesellschaft nicht eine Folgeinsolvenz beantragt werden musste, sondern dieses Staruk-Verfahren als Sanierungsinstrument zum Einsatz gekommen ist.
Das ist ein interessanter Ansatz, weil wir bisher ja eher so wahrnehmen, dass sich Banken eher so ein bisschen zurückhalten bei dem Thema. Aber das ist ja gut zu hören, dass es da offensichtlich auch durchaus Kräfte gibt, die da auch die Vorteile sehen. Warum war das Staruk eigentlich hier die bessere Entscheidung?
Also es lief ein M&A-Prozess bei der Islip Pneumatics und natürlich im Rahmen dieses M&A-Prozesses ist es auch immer von Interesse, dass eine Lösung im Hinblick auf die Besitzgesellschaft gefunden wird, die hier den Geschäftsbetrieb im Hinblick auf das Grundstück und die Maschine mit umfasste. Und der strategische Investor, der hier eingestiegen ist bei der Islip Pneumatics, der wollte eben eine schnelle Lösung auch im Hinblick auf die Maschinen und Besitztümer, die die MGG eben in ihrer Masse hatte. Und das Staruk-Verfahren war dann tatsächlich, sage ich mal, der idealtypische Anwendungsfall, da man den Deal mit dem Investor wohl nicht in dieser Schnelligkeit sonst realisiert hätte. Wir haben den Verkaufserlös für die unbesicherte Maschine nutzen können, um den Gläubigern bei der MGG eine totale Befriedigung anzubieten, die insofern höher war, als wenn man jetzt ins Insolvenzverfahren gegangen wäre, weil man sich schlicht dort die Verfahrenskosten dann sparen konnte. Also es war schlank und schnell und insofern kostengünstiger und damit attraktiver für die Gläubiger, nachher diesem Restrukturierungsplan auch zuzustimmen. Und man hatte halt eben auch die Möglichkeit, diese Gläubiger schnell zu überzeugen, auch dieses Verfahren insofern mitzutragen, was vielleicht dann außerhalb eines solchen Verfahrens in so einem Rahmen über ansonsten Vergleichsverhandlungen, die einstimmig hätten beschlossen werden müssen, schwieriger gewesen wäre.
Wir haben gesehen, steuerliche Themen waren möglicherweise auch ein Thema. Da würde uns natürlich interessieren, wie die Zusammenarbeit mit den Finanzämtern ausgesehen hat, weil das ja auch immer ein Knackpunkt ist, sowohl in Staruk-Verfahren, aber auch, wir kennen es ja auch schon viele Jahre in den Insolvenzverfahren, die Steuerbehörden da doch manchmal nicht ganz so schnell sind, wie man sich das immer wünscht.
Ja, da muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen, habe ich jetzt nicht so einen ganz tiefen Einblick gehabt, weil das meine Kollegen aus dem Steuerbereich erledigt haben. Soviel ich weiß, ist es jetzt nicht so gewesen, dass wir hier mit dem Finanzamt uns im Hinblick auf eine bestehende Forderung im Rahmen vom Restrukturierungsplan haben einig werden müssen, sondern dass das Steuerthema eher die Situation betraf, dass man nachher Verlustvorträge weiter nutzen wollte im Unternehmen. Und das insofern einer steuerlichen Prüfung bedurfte, ob das möglich ist.
In dem Verfahren, Jasmin, war ja der Kollege Dr. Haffer zum Restrukturierungsbeauftragten bestellt worden. Wie habt ihr die Zusammenarbeit wahrgenommen? Hat das gut funktioniert? Wie war auch der Austausch mit dem Gericht? Es war ja nun das erste Verfahren. Wie gut hat das aus deiner Sicht alles so geklappt?
Also wir hatten hier einen Fall vom 73 Absatz 1 Nummer 1 Staruk, also von Amts wegen muss ein Restrukturierungsbeauftragter bestellt werden, weil die Rechte von KMUs tangiert wurden. Deswegen hatten wir von Anfang an den Herrn Haffer vorgeschlagen, ihn als Restrukturierungsbeauftragten durch das Gericht bestellen zu lassen. Das Gericht hatte dort auch keine Einwände, weil der Herr Haffer natürlich insofern als erfahrener Insolvenzverwalter bestens geeignet war, als Restrukturierungsbeauftragter hier eingesetzt zu werden. Insbesondere kam hinzu, dass er ja auch mitkommentiert hat am Kommentar von Braun und insofern auch tief in der Materie drin gesteckt hat und uns selbst hier auch schön Hilfestellungen leisten konnte an Fragestellungen, wo wir vielleicht mangels Kommentaren dann noch mal uns austauschen mussten. In der Hinsicht war es sehr angenehm, mit ihm über den Restrukturierungsplan dann nachher auch sich abzustimmen. Die Gläubiger selber hatten insofern jetzt keine großen Berührungspunkte mit ihm, sondern haben sich natürlich auch darauf verlassen können, dass er den Restrukturierungsplan, den wir erarbeitet haben, insofern geprüft hat. Und wir haben von ihm auch die Erklärung bekommen, dass er mit allen Regelungen insofern einverstanden ist. Das Gericht war, glaube ich, glücklich, dass der Herr Hafer hier als Richtungsbeauftragter mit an Bord war, weil sie selber insofern dann auch nochmal Rücksprache halten konnte, ob der Beschlüsse, die gefasst werden mussten, und sich da auch mit ihm in ständigen Austausch befunden haben.
Es ist ja für alle Beteiligten Neuland und insoweit ist es ja auch wichtig, dass man da auch gut miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten kann. Stichwort Restrukturierungsbeauftragter wäre es für euch, weil du hast das gerade gesagt, er ist ja sozusagen erfahrener Insolvenzverwalter, deswegen auch gut geeignet, hier als Restrukturierungsbeauftragter tätig zu werden. Wäre es für euch eine Alternative gewesen oder war das überhaupt in der Überlegung, hier möglicherweise auch jemanden zu nehmen, der nicht aus dem Insolvenzbereich kommt?
Ehrlicherweise nicht. Man möchte jetzt nicht schon im ersten Verfahren gegen Windmühlen ankämpfen und bei den Gerichten jemanden durchdrücken, der da einfach noch nicht bekannt ist. Da tut man sich an der Stelle einfach leichter, wenn man jetzt auf die gelisteten Verwalter zurückgreift. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass wenn sich die Berater, die jetzt noch nicht in der Insolvenzverwaltung tätig sind, bei dem Gericht bewerben und sollten sie da gelistet werden, sehe ich auch überhaupt kein Problem, dass wir sie da insofern vorschlagen.
Okay, letzte Frage zu diesem Thema. Ihr habt eine Quotenzahlung angekündigt bis Ende Mai. Das ist ja sozusagen für die Geschwindigkeit ganz wichtig. Hat es funktioniert?
Jawohl, hat funktioniert.
Ah, super. Wenn du auf das Gesamtverfahren so ein bisschen draufschaust, jetzt mit einigen Tagen Abstand, was würdest du sagen, macht diese Verfahrensart hier aus, um sich für die Automotive-Industrie zu eignen? Was sind sozusagen die Besonderheiten, die im Prinzip dafür sprechen, das im Automotive-Bereich anzuwenden? Oder sagst du, das ist gar nicht so prädestiniert dafür?
Also auf der einen Seite ist es insofern gut geeignet, weil es einfach ein sehr schnelles Verfahren ist, ein, sag ich mal, einigermaßen geräuschloses Verfahren. Aber insofern von der Form her, dass es sich stark an den Insolvenzplan orientiert, doch ein sehr geeignetes Verfahren insoweit, als dass man Gläubiger schnell überzeugen kann, dort einfach mitzumachen. Und wir haben hier sogar eine einstimmige Zustimmung nachher gehabt, wobei das anfangs nicht so ersichtlich gewesen wäre, dass wir hier die finden, weil wir auch mit Stundungen im Vorfeld arbeiten mussten und hier nicht jeder Gläubiger bereit war, Stundungserklärungen abzugeben. Also von dem her ist es insofern geeignet, als dass man schnell eine gute Lösung erarbeiten kann, was in der Automotive-Branche meistens erforderlich ist, schnelle Lösungen zu erzielen, um Lieferketten nicht zum Abbruch zu gereichen und, wie sich hier in dem Fall gezeigt hat, auch eventuell Investoren nicht abzuschrecken. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass das Staruk-Verfahren natürlich jetzt stark eingeengt ist auf die Restrukturierung der Passivseite. Also der Gesetzesentwurf sah es ja noch vor, dass man eine Möglichkeit hatte, auch Vertragsverhältnisse zu beendigen, was sicherlich eine große Rolle spielt, auch im Automotive-Bereich, dass man es mit Rahmenvereinbarungen mit OEMs oder T1-Zulieferern zu tun hat, die vielleicht nicht mehr einfach so günstig sind, sage ich mal. Aber auch und gerade auf Drängen vom VDA wurde ja diese Möglichkeit wieder gestrichen, weil sich letztlich die Automobilindustrie gerade aufgrund der komplexen Lieferkettenstrukturen und mit hohen Abhängigkeiten zu einzelnen Single-Source-Lieferanten über Gebühr betroffen sah durch diese Regelung. Es wurde ja insofern argumentiert, dass aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zur Absicherung von Produkten kurzfristige Wechsel des Lieferanten unmöglich gemacht werden würden. Und da muss man sagen, ja, es ist richtig, bis zur Freigabe eines Lieferanten vergehen meistens 1 bis 2 Jahre mit langfristigen Entwicklungs- und Erprobungszeiten. Und die Vertragsveränderungsmöglichkeit nach dem Staruk hätte also insofern schon einen erheblichen Produktionsausfall bedeuten können für mehrere Monate, was in dieser Branche leicht die Milliardengrenze erreicht, was Schadensersatzforderungen dann angeht. Momentan ist es dann halt so, dass man, wenn die Krisenursachen jetzt in diesen Rahmenverträgen mit den Kunden liegt und die einfach nicht mehr wirtschaftlich sind, dann ist das Staruk jetzt nicht das Allheilmittel, weil man diese Verträge durch das Staruk eben nicht anpassen kann. Wenn es jetzt um Altforderungen geht, zum Beispiel wegen Nichterfüllung oder Schlechterfüllungsthemen, dann können natürlich auch solche Forderungen in Staruk mit einbezogen und abgegolten werden. Da ist dann halt immer die Frage, ob es dann noch zu Folgeaufträgen dieser Kunden
kommt. Ich wollte gerade sagen, dann kommt sozusagen die Verfahren oder die Vertragsbeendigung ja dann automatisch mit. Dann ist ja die Frage, ob es dann...
Es hängt natürlich von der Wichtigkeit oder der Unersetzbarkeit des Lieferanten ab. Bei Single-Source-Themen hat man dieses Druckmittel, ansonsten fällt es natürlich weg.
Jasmin, das Verhältnis ja der Zulieferer zu den Herstellern ist ja auch bekanntermaßen kein einfaches und ist ja auch durchaus sehr oft von einer gewissen Auseinandersetzung um Margen- und Qualitätsanforderungen geprägt. Wie konstruktiv, sage ich mal, gehen deiner Einschätzung nach die Hersteller mit einer Restrukturierungssituation auf der Basis des Staruk um und wie hilfreich kann hier vielleicht in diesem Verhältnis, in diesem Spannungsverhältnis eine Sanierungsmoderation sein?
Dadurch, dass die OEMs, T1-Zulieferer mittlerweile ein sehr professionelles Risikomanagement aufgebaut haben und sich die Leute bestens in der Branche und in den Instrumenten der Restrukturierung und Sanierung auskennen, finde ich das Vorgehen immer sehr professionell, aber hart in der Sache natürlich. Also es kommt immer darauf an, wie stark ist man von diesem Lieferanten dann abhängig. Je mehr muss natürlich auch die Bereitschaft da sein, zu helfen. Und da wird sich teilweise sehr weit aus dem Fenster gelehnt, auch die liquiditätsstützenden Maßnahmen im Vorfeld noch zu betreiben, um dem Lieferanten eine Stütze zu sein. In der Praxis habe ich es jetzt noch nicht leider mitbekommen, inwieweit da jetzt im Zusammenhang mit dem Staruk noch alternative Möglichkeiten wirklich geprüft werden und sondiert werden, ob das Themen sind, die da angegangen werden können. Ich glaube aber, dass man sich auch seitens der OEM hier sehr wohl die Gedanken macht, diese Staruk-Themen auch sich zunutze zu machen, insoweit, als dass die Passivseite einfach leichter bereinigt werden kann und die Banken vielleicht dann doch mehr wiederum auch in diese Restrukturierung mit einbeziehen. Werden. Jetzt aus der Praxis der letzten Jahre heraus kann ich halt nur berichten, wenn es ein Single-Source-Lieferant war und es die Banken dann den Daumen runter gemacht haben im Hinblick auf die Weiterfinanzierung oder den notwendigen weiteren Finanzbedarf, dann waren die Kunden zwangsläufig mit am Tisch und wurden insofern zur Kasse gebeten. Und da wurde die Restrukturierung schon sehr oft auf dem Rücken der Kunden mit ausgetragen und die Banken haben sich etwas vornehmer zurückgelehnt. Das könnte sich jetzt eventuell ein bisschen ändern, wenn man sich da das Staruk zunutze macht und eben auch sagt, es kann in die Finanzverträge mit eingegriffen werden und die Banken müssen insofern mehr mitziehen bei der Restrukturierung der Zulieferer.
Wird das tatsächlich dazu führen, dass sozusagen das auf eine breitere Basis gestellt wird? Ich hätte jetzt gerade gesagt, naja, es wird eher zu so einer Polarisierung führen, nämlich dass gerade wie du auch gesagt hast, da wo wir über Single-Source-Themen reden, dann eher die Hersteller mit am Tisch sitzen und auch ins Staruk-Verfahren eingebunden werden, vorrangig primär, während sich alle anderen zurücklehnen und sagen, nee, warum wir? Und umgedreht halt eben, wenn weitere Lieferanten schon bereitstehen, dann eher das ein Thema, auf der Finanziererseite ist. Und wenn ich tatsächlich noch über ein Staruk-Verfahren gehen kann in so einer Situation, dann ich eher, mit den Finanzierern, Banken, Leasinggeber etc. Dann reden muss und dann die OEMs draußen sind.
Also dadurch, dass eben die Vertragsbeendigungsmöglichkeit nicht gegeben ist, glaube ich, ein Staruk-Verfahren allein mit der planbetroffenen Gruppe Kunden wird nicht funktionieren. Ich brauche dann zur Bereinigung der Passivseite schlussendlich diejenigen Gläubiger am Tisch oder mit ins Staruk-Verfahren eingebunden, die tatsächlich zu einer Bereinigung der Passivseite auch herangezogen werden können. Und das sind meiner Meinung nach natürlich die Finanzierer. Und insofern denke ich eher, dass diese breitere Basis ein Modell sein wird, wie man durch Staruk-Verfahren in den Zuliefererfällen erfolgreich Sanierungen gestalten kann.
Wenn du so diese Prämisse sozusagen zugrunde legst, was siehst du so vor deinem inneren Auge für ein Geschäftsmodell oder für Situationen, wo eigentlich das Staruk gerade im Automotive-Bereich tatsächlich einen guten Anwendungsbereich finden würde?
Da darf es nicht zu viele operative Themen geben, ja. Sondern es muss tatsächlich ein Fall sein, wo vielleicht ein Zulieferer aus Schadensersatzfällen hohe Verbindlichkeiten hat, die man über so ein Staruk-Verfahren beseitigen kann oder wo tatsächlich die Finanziererstruktur einen Akkordstörer hat, den man über ein Staruk-Verfahren beseitigen kann.
Kann man dazu gespitzt sagen, Jasmin, dass letztendlich der Transformationsprozess, in dem sich die Branche schon seit geraumer Zeit befindet, eigentlich nichts mit dem Staruch zu tun hat, oder andersrum gesagt, das Staruch kann hier eigentlich nicht helfen, wenn sozusagen eine Umstellung erforderlich ist, wenn auf neue Antriebstechnologien umgestellt wird und die dazugehörigen Zulieferer sich auch umstellen müssen, dass man die Themen jedenfalls, so es negative Auswirkungen im Unternehmen gibt, schon mal nicht mit dem Staruch in den Griff bekommt.
Nur im Zusammenhang mit Finanzierungsthemen. Also wenn die Finanzierung daran hängt, dass man jetzt hier über Umstrukturierungen im Betrieb dazu kommt, dass auch die Finanziererseite nochmals neue Mittel zum Beispiel beisteuern muss oder eben alte Kredite, Teilverzichte ausgesprochen werden müssen, dann kann es eine Verquickung mit diesen Themen geben. Aber per se ist das Staruch natürlich kein Allheilmittel dafür, um jetzt einen Transformationsprozess zu gestalten.
Ist eigentlich das Thema Finanzierung, neue Finanzierung, zusätzliche Finanzierung das klassische Einstiegsthema in die Restrukturierung, weil die Geschäftsführer gar nicht, sage ich mal, selber direkt mit dem Thema kommen, sondern weil sie eher das Thema sehen, ich brauche neues, frisches Geld. Und wenn man dann mal sozusagen so einen Kassensturz macht im Unternehmen, stellt sich dann heraus, naja, das Problem der Finanzierung ist doch tiefer liegend, insbesondere auch schon in der Vergangenheit schon begründet. Und es bedarf hier also doch eines deutlich tieferen Einschnittes sozusagen. Ist das so ein Standardprozedere, sage ich mal, oder ist das so eine typische Entwicklung eines Mandates, dass man sagt, okay, oftmals kommen die Mandanten eigentlich mit dem Gedanken, ich muss mich irgendwie neu finanzieren, ich brauche da frisches, anderes Geld. Und dann stellt man fest, oh Gott, es ist doch schwieriger.
Ja, also es ist sicherlich ein typischer Weg, dass die Banken Dreh- und Angelpunkt sind, um Berater im Bereich Restrukturierung mit an Bord zu bringen. Sobald irgendwo neuer Liquiditätsbedarf bestellt oder Governances gerissen werden, werden insofern die Banken aktiv und fordern jedenfalls die Hereinnahme von Unternehmensberatern, die im, sag ich mal, gewissen Krisenstadium dann auch anfangen, IDW-6-Gutachten zu erstellen. Und diese Unternehmensberater sind dann meistens diejenigen, die uns als Rechtsanwälte dann mit an Bord nehmen, um das Verfahren auch von der rechtlichen Seite her zu begleiten, weil es nicht einfach ist, auch zu prüfen, ist man jetzt tatsächlich dann schon vielleicht in der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, damit im Insolvenzantragsgrund, oder hat man hier noch die Zeit für Überbrückungen, wie lange gehen die Überbrückungen und danach auch die Ausformulierung der Sanierungskredite mit zu entscheiden. Das ist schon einer der typischen Wege. Aber es ist nicht der ausschließliche Weg. Ich habe es durchaus schon erlebt, dass auch die Zulieferer, wenn sie denn professionell und gut aufgestellt wird, vielleicht auch durch einen entsprechenden erfahrenen CRO begleitet sind, dass sie ohne die Zuhilfenahme von Banken auf den Trichter kommen, dass es durchaus empfehlenswert wäre, sich hier restrukturierungsmäßig professionell beraten zu lassen. Und da sind dann die Probleme sehr vielseitig. Also da geht es dann meistens nicht nur um die Finanzierungsthemen, sondern gerade auch um operative Themen und diese Transformationsprozesse, die dazu führen, dass der Lieferant starken Anpassungsbedarf hat.
Wie würdest du das einschätzen? Restrukturierungsbedarf und Umsetzungsbereitschaft sind ja zwei unterschiedliche Themen. Kann man das so branchenspezifisch sagen? Kann man sagen, Automobilbranche ist da eher veränderungsbereit oder nicht? Oder sagst du, das ist im Prinzip egal, welche Branche, es ist überall schwierig und überall gut?
Also ich glaube, dass durch die Themen der Transformation und die ständige Begleitung durch die OEMs die Anpassungsmöglichkeiten oder der Anpassungswille von Zulieferern doch höher ist als in manch anderen Branchen. Sie sind es in Anführungszeichen nicht anders gewöhnt, als dass sie sich ständig mit ihren Kunden auseinandersetzen und auch auf die Kundenanfragen reagieren müssen. Also dieses ständige, ich mache immer meinen gleichen Stiefel und den schon seit Jahren und das ist gut so, das erlebe ich zwar auch, aber zum Glück nicht so häufig, sondern ich erlebe eher, dass man sich in einem Austausch mit den OEMs befindet und insofern ständig darüber spricht, welche notwendigen Prozesse umgesetzt werden müssen, um weiterhin am Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Jasmin, die Staruch getragene Restrukturierung, die muss ja auch durchfinanziert sein. insbesondere auch wenn es um die Inanspruchnahme dann auch von Instrumenten bzw. Stabilisierungsmaßnahmen gehen sollte, dann kann das ja durchaus dazu führen, dass zum Beispiel auch die Banken die weitere Inanspruchnahme von Kreditlinien verhindern, zum Beispiel eine Globalzession offenlegen, mit der Konsequenz letztlich, dass dann auch die Erlöse zunächst einmal ja auch zu separieren sind. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie still kann dann eigentlich ein Verfahren mit Blick auf die beteiligten Banken dann auch sein, wenn diese mit Blick auf Finanzierungsthemen ohnehin frühzeitig auch einzubinden sind. Geht das auch ohne die? Kann man das einfach so durchführen? Das erscheint mir eher doch nicht so.
Nein, da bin ich völlig bei dir. Die Einbindung der Gläubiger, die planbetroffen sind, die sollten schon vor der Anzeige der Restrukturierungssache, sage ich mal, angegangen werden. Wir haben es in unserem Verfahren nicht anders gemacht. Wir sind insbesondere natürlich die Bank mit der Bank ins Gespräch eingestiegen und haben uns abgestimmt, wie das Verfahren ablaufen könnte. Wir sind aber auch mit anderen Gläubigern bereits in die Vorabstimmung gegangen. Schlussendlich muss ich es ja sogar bei der Anzeige der Restrukturierungssache auch angeben, wie erfolgreich denn meine Restrukturierungsplanung sein wird. Und da ist es auch Bestandteil, dass ich eben mitteile, inwieweit die Gespräche mit den Gläubigern gedient sind und ob ich damit rechnen kann, dass ich jedenfalls die erforderliche Mehrheit erreichen werde. Also von dem her ist es utopisch zu denken, ich kann ohne die Banken in so ein Starrungverfahren reingehen. Ich muss die wesentlichen Gläubiger vorher abgeholt haben und eng mit ihnen im Austausch bleiben, auch während der Anhängigkeit der Restrukturierungssache.
Das heißt also, es gelten letztlich die gleichen Grundsätze in der Krisenkommunikation, auch Stichwort Stakeholder-Management, wie wir das aus den Insolvenzverfahren kennen.
Absolut. Mit dem Besonderheit in der Automobilbranche, dass hier das Stakeholder-Management aus meiner Sicht eine besondere Rolle spielt, weil ich eben neben den klassischen Stakeholdern, die gerade in der Liquiditätskrise am Tisch sitzen, wie Gesellschafter und Banken, die Kunden eben mit an den Tisch holen muss.
Das macht es ja komplizierter zum einen. Zum anderen, du hast es vorhin schon mal so angesprochen, sind die sehr professionell aufgestellt typischerweise. Was ist dann sozusagen das Besondere, wenn man die noch mit am Tisch hat, aus deiner Sicht?
Das Besondere ist eher so das Verhältnis zwischen Banken, Gesellschaftern und OEMs, wie sie sich bekabbeln im Hinblick auf die Beiträge, die geleistet werden müssen. Also es geht immer meistens um sehr viel Geld, was fließen muss, damit der Lieferant eben überleben kann. Die Einschnitte sind tief. Die Zeithorizonte, mit denen man planen muss, sind relativ lang. Und von dem her wird natürlich, sage ich mal, um jeden Betrag, gestritten, inwiefern er von den jeweiligen Stakeholdern zu leisten ist. Und am Ende ist die Lösung meistens, man ist erst zufrieden, wenn es jedem wehgetan hat, gleichermaßen.
Also es muss jeder mit Tränen am Tisch sitzen, dann ist es eine gute Sanierung.
So sieht's aus.
Wenn du so oft die Fälle, die du in der Vergangenheit begleitet hast, zurückblickst, wie schätzt du das ein, gerade wenn OEMs beteiligt sind? Führt das zu einer langfristigen Sanierung des Schuldners oder ist das eher, du hast vorhin so angesprochen, man braucht 1 bis 2 Jahre, um neue Lieferanten zu etablieren? Oder ist das eher so eine Überbrückungslösung in der Regel und nach 2 bis 3 Jahren sagt man dann, vielen Dank, die Sanierungsvereinbarung oder das, was wir damals vereinbart haben, ist jetzt ausgelaufen, wir haben uns anders orientiert?
Nein, also das schaut man sich schon sehr genau an seitens der OEM, welche Lieferanten überhaupt in der Krise dann noch eine Stützung bekommen oder nicht. Weiß man, dass man noch relativ zeitnah verlagern kann, werden diese Unternehmen nicht mehr saniert, gehen in die Insolvenz und müssen leider am Ende der Tage schließen. Bei solchen Lieferanten, wo man sieht, dass sie langfristig am Markt überlebensfähig sind und also dementsprechend auch benötigt werden. Nur da ist man überhaupt bereit, dann entsprechend auch mit am Tisch zu sitzen und die liquiditätsstützenden Maßnahmen zu besprechen. Und dann ist aber auch in der Regel eine langfristige Sanierung gewollt und gewünscht und wird dann insofern auch unterstützt.
Was wir da teilweise ja auch gesehen haben, ist, dass bei solchen Prozessen, wenn mehrere OEMs am Tisch sitzen und da ganz unterschiedliche Interessen vorherrschen, weil der eine hat vielleicht einen Zweitlieferanten und der andere nicht, dass das, sag ich mal, auch die Situation nicht gerade vereinfacht dann. Weil dann nochmal das Thema Tränen für alle nochmal deutlich anders gespielt wird und auch mit untereinander, unter den OEMs mit sehr harten Bandagen gespielt wird. Ist das auch deine Erfahrung?
Das ist absolut meine Erfahrung. Es ist natürlich ungünstig für diejenigen, die auf den Lieferanten langfristig angewiesen sind, wenn ein anderer sagt, ich bin raus. Dann wird der Betrag, der von den Kunden, die drinbleiben wollen und die Unterstützung leisten müssen, natürlich entsprechend höher und die Tränen entsprechend dicker. Da wird viel darum gekämpft, dass man jedenfalls dann für einen gewissen Zeitraum noch an Bord bleibt, um das auch wieder auf breitere Schultern zu verteilen. Aber klar, wer in der Position ist, dass er schnell rauskommt, ist einfach nicht gezwungen, hier im gleichen Maße mitzuziehen wie die anderen. Und warum sollte er dann? Ja, also dann ist es eben eine Situation, in der das Unternehmen sich verkleinern muss. Das ist meistens mit einem Personalabbau verbunden, was auch nicht schön ist in solchen Situationen. Aber da muss man eben dann das Downsizing insofern betreiben und das Unternehmen so aufstellen, dass die verbleibenden Kunden, das verbleibende Kundenportfolio sicher aufgestellt ist. Wenn das dann kein Szenario mehr ist, weil sie sagen, dann bin ich zu klein, dann macht es keinen Sinn mehr, dann kommt es halt oftmals dann auch an diesen Punkten zur Schließung und zu einer Ausproduktion. Da müssen dann die verbleibenden Kunden so lange bezahlen, die entsprechenden Verlustbeiträge, die entstehen für diesen Ausproduktionszeitraum, wie sie wünschen, noch beliefert zu werden.
Jasmin, wie sind deine Beobachtungen? Wir haben ja viel gelesen, auch im Zusammenhang des Staruk mit der Implementierung von Frühwarnsystemen, Krisenfrüherkennung und ja letztlich darauf aufbauend auch Krisenmanagement. Spielt das in der Automobilbranche tatsächlich eine Rolle oder muss man nicht eher sagen, aufgrund des Transformationsprozesses sind die Geschäftsleiter ohnehin schon genug alarmiert und sind sehr vorausschauend in ihren Planungen?
Das wäre sehr wünschenswert und es ist auch von den OEMs insofern immer gerne gesehen, dass sie solche Krisenfrüherkennungsmanagementsysteme haben und die Planung insofern auch langfristig vorhalten. Aber die Realität zeigt leider, das ist nicht immer der Fall. Also die Fälle, die bei mir auf dem Tisch landen, waren leider nicht die vorbildlichen Fälle, wo solche Langfristplanungen schon vorhanden waren und im Best Case auch mit den OEMs schon abgestimmt sind, sondern da sind die Geschäftsleiter in ihrem täglichen Doing so verhaftet, dass sie sich vielleicht mit diesen Themen nicht in der Intensität befassen, die eigentlich notwendig wäre.
Liegt das an den, ich sag mal, allgemein bekannten Gründen des, ja, vielleicht der Scham oder des drohenden Gesichtsverlustes oder ist es eher das Verschließen der Augen vor dem Transformationsprozess als solches? Wo liegt da eher der Schwerpunkt?
Das ist sicherlich ein Managementproblem. Ja, wenn ich da entsprechend professionell und gut aufgestellt bin, dann sehen Sie die Themen und gehen sie an. Und wenn man dort nicht so gut aufgestellt ist, was leider Gottes oftmals in Familienunternehmen der Fall ist, das muss man leider so sagen, dann rutscht man in diese Krisensituationen rein, ohne dass man sie hat kommen sehen, weil man eben die Planung nicht vorenthalten hat und weil man sich mit den Transformationsprozessen und den Notwendigkeiten der Umstellung nicht tief genug befasst hat.
Und das ist ja ein Problem, gerade wenn man aus Staruk guckt, das Zeitfenster ist ja relativ eng, das haben wir auch schon in anderen Folgen besprochen. Wenn ich dann, sage ich mal, unvorbereitet sozusagen bei dir ankomme als Schuldner und sage, jetzt brauche ich hier aber mal was möglich Geräuschloses, dann wird es natürlich eng, wenn ich dann erst, sage ich mal, eine Planung aufstelle, wenn ich dann erst mit den OEMs Kontakt aufnehmen muss, mit den wichtigsten Lieferanten auch und natürlich mit den Finanzierern, wenn ich dann erst alle diese Themen, diese kommunikativen Themen erst anschieben muss, dann schrumpft mein Zeitfenster natürlich und dann wird es sehr eng. Und wahrscheinlich auch nur gehen, überhaupt in so ein Staruk-Verfahren zu kommen, wenn nochmal Geld nachgeschossen wird fürs Verfahren sozusagen erstmal.
Ja, also der Prozess des Staruks, der dann jetzt so schnell klingt mit, wir haben es in 3 Monaten gemacht, der geht natürlich eigentlich schon viel frühzeitiger los. Und wenn die Unternehmen gut beraten sind, vielleicht so auch schon in einer Restrukturierung drinstecken und einen Unternehmensberater an Bord haben, dann kann man sowas gut vorbereiten. Ich bin der Meinung, dass jetzt die Unternehmensberater sich wahrscheinlich auch insofern professionalisieren werden, dahingehend, dass sie auch das Staruk-Thema schon in ihre Überlegungen früh einbinden und mit begutachten, um festzustellen, ob das ein Verfahren ist, was hier sogar als Restrukturierungsinstrument zwingend genutzt werden sollte. Und dann haben wir natürlich weitaus größere Chancen, auch mit dem Thema Staruk in den verschiedenen Branchen erfolgreich agieren zu können und es wirklich als Hilfeinstrument nutzen zu können. Während wenn die Geschäftsleiter hier ohne einen Restrukturierungsexperten mit an Bord zu haben, einfach, ich nenne es mal, weiterwursteln, dann wird der Zeitrahmen zu eng und die Kassen sind meistens zu leer, um noch ein erfolgreiches Staruk-Verfahren einleiten zu können.
Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Jasmin, wir danken dir sehr für das interessante Gespräch und die spannenden Einblicke in das erste Staruk-Verfahren, was in Baden-Württemberg erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Und vor allen Dingen in die Restrukturierungslandschaft im Automobilsektor. Vielen Dank dafür. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Auch heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.